geht's ganz lax. Meine Hände sind wie Wachs. Und ganz bestimmt ich pack's.
Ich hab da zwei sehr gute Mittel dagegen gefunden. Das war einmal dieses Schreiben und zum anderen mein Hund.
Ja, liebe Freunde, es ist soweit. Das erste Interview ist fertig. Der Podcast Ich Pack's hat also eine Erweiterung bekommen, wie angekündigt. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, den Autor Manfred Schulze.
Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Gut, frag. Super. Der Podcast heißt ja Ich Pack's. Was hast du in Bezug auf dein Schreibprojekt, das Haus deiner Kindheit, das sind also deine Kindheitserinnerungen auf dem Dorfe, was hast du da für dich gepackt?
Ich habe es gepackt, überhaupt mal so ein größeres Schreibprojekt anzupacken. Mhm. Früher habe ich so zarte Versuche gemacht und dann als Rentner hatte ich Zeit. Ich habe von Paul Maar seine Kindheitserinnerungen gelesen. Mhm. Er schreibt ja sonst Kinderbücher, aber hier hat er mal seine eigenen Kindheitserinnerungen beschrieben und fand das so gut, dass ich dachte, jetzt könnte ich doch mal meine Erinnerungen auch aufschreiben. Das sind auch diese Nachkriegserinnerungen, die Paul Maar auch hatte. Mhm. Und hinterlasse so meinen Enkeln was. Ich hatte da so eine Leerstelle bei mir, weil meine Eltern und Großeltern, die haben praktisch nichts von der Vergangenheit mir überlassen.
Mhm. Unsere Hörerinnen oder ZuhörerInnen, die kennen ja die Geschichte nicht, das Haus meiner Kindheit. Magst du mal ganz kurz umreißen, worum es da geht? Also was ist sozusagen das Setting deiner Kindheit? Ich glaube, du bist auf einem landwirtschaftlichen Betrieb groß geworden in 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und wann geht das los für dich, die Erinnerung oder auch die Schreiberinnerung?
Also meine ersten Erinnerungen habe ich so meinem vierten Lebensjahr zugeordnet und die umfassen so die Zeit bis in dieser Geschichte bis ungefähr 13. Dazwischen war ich mit meiner Mutter 2 Jahre in Berlin, da lebt meine Eltern in Scheidung. Diese Zeit habe ich vollkommen ausgelassen und habe beschrieben das Haus meiner Kindheit, so auch der Titel, und dieses landwirtschaftliche Anwesen insgesamt, also die Umgebung, die Stellung, habe beschrieben, was ich als Kind gemacht habe, habe die ganze Umgebung beschrieben, meine Freunde und die Nachbarn und halt auch Dinge, die man sich heute nicht mehr vorstellen konnte, dass dazu gehört, dass wir eine Schwengelpumpe für die gesamte Wasserversorgung, für die Landwirtschaft und das Haus hatten.
Genau, zum Beispiel am Anfang noch keine Elektrizität, ne?
Die Elektrizität war da.
Aber zumindest keine Wasserelektrizität. Also,
nein, das stimmt. Also keine zentrale Wasserversorgung, ja. Keine Heizung. Wir hatten also nur dezentrale Feuerstellen im Stall und zweimal auf dem Hof, im Hauptgebäude. Hm. Und das war's.
Ja.
Also ganz kleine Verhältnisse und auch die Arbeiten in einem Bauernhof habe ich beschrieben, wie sie in den 50er und 60er Jahren üblich waren.
Ja, ein richtig tolles Zeitdokument ist dir da gelungen, wie ich finde. Und wir haben uns ja privat kennengelernt. Du hast mir mal erzählt, dass du schreibst. Und dann habe ich gesagt, was schreibst du denn? Und dann hast du mir das freundlicherweise überlassen. Und dann habe ich gedacht, wow, das ist so ein tolles Zeitdokument. Das muss an die Öffentlichkeit. Und jetzt habe ich schon fast die nächste Frage, die ich an dich hatte, verraten. Die Antwort, also wie ist dazu gekommen, dass du deine Geschichte auch vorträgst beziehungsweise vortragen lässt? Weil wir haben das ja zweimal live aufgeführt.
Also ich hatte nicht nur deinen Zuspruch, sondern auch den Zuspruch von Freunden, denen ich das zu lesen gegeben habe und war überrascht, wie positiv der war. Mhm. Und dann waren wir in Reinsdorf im One World. Und ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, es war eine Lesung. Vielleicht hattest du auch gelesen, ganz sicher bin ich mir nicht.
Das ist ein Kulturzentrum hier, ne? In der Nähe von Lüneburg, genau.
Und da hattest du den Veranstalter auf mein Projekt angesprochen und gesagt, dass es sich lohnen würde, diese Geschichte auch im One World zu lesen. Und der Veranstalter war ganz angetan. Wir haben einen Termin gemacht. Du hast gelesen. Der Laden war voll. Und es war ein unerwartet großer Erfolg.
Ja, viele Leute auch aus Neze, aus dem Dorf, in dem du groß geworden bist, haben sich viele Leute angesprochen gefühlt von der Geschichte und sind an dem Abend in Reinsdorf erschienen und ja, haben gelauscht.
Haben gelauscht und waren emotional auch zum Teil bewegt, was mich dann auch gewundert hat oder auch emotional zusätzlich bewegt hatte.
Ja. Und wie fühlt es sich denn an? Also wenn man jetzt die eigene Kindheitsgeschichte hört, also du hast ja selber geschrieben, aber wie ist das dann nochmal, gibt es noch einen Unterschied, wenn man das dann hört und dann auch noch mit einer fremden Stimme, also in dem Fall von mir als Schauspieler, war das nochmal eine Verfremdung oder gab es da nochmal zusätzliche Erkenntnisse sozusagen für dich?
Also es hat mich gewundert, dass diese Perspektive, wenn du es gelesen hast, mich nochmal, ich benutze das Wort schon wieder, emotional bewegt hat, weil es eine Stimme von außerhalb war, die für mich auch emotional bewegende Erlebnisse von damals so wiedergegeben hat. Die tauchten dann auch wieder in meinem Kopf so auf.
Und das war nicht nur bei dir, sondern auch in deinem Umfeld, zum Teil Verwandte oder Freunde. Also du hast erzählt, dass du dich mit dem Entschluss, deine Geschichte öffentlich zu machen, auch also dass das auch in deinem Umfeld was bewegt hat. Und kannst du davon oder möchtest du davon berichten?
Ja, also ich war überrascht, dass meine älteste Tante, sie ist 92 Jahre alt, unter den Gästen war. Ich hatte praktisch keine Kontakte mehr zur Familie sonst gehabt. Und da saß sie nun mit meiner Cousine. Wir haben uns begrüßt und es war so ganz bewegend. Und sie hat das dann weitergeleitet innerhalb der Familie. Und so habe ich jetzt auch einen intensiven Kontakt zu meiner jüngsten Tante, die gerade mal 2 Jahre älter ist.
Wow.
Und das ist schon eine Menge Bewegung.
Ja, kann man sagen. Also hast du durch das Schreiben deiner Erlebnisse, deiner Jugend, einen anderen Blick auf diese Erlebnisse bekommen? Also dadurch, dass du dich nochmal damit auseinandergesetzt hast, konntest du das anders jetzt einordnen in deine Lebensgeschichte?
Ja, also meine Beweggründe waren vielleicht hintergründig nicht nur, dass ich meinen Enkeln was überlassen will, sondern auch, dass ich so meine Familiengeschichte etwas aufarbeiten wollte. Und ich habe jetzt einen versöhnlichen Blick auf meine Kindheit in Neze. Und das ist schön, dass es sich so entwickelt hat.
Ja, würde ich auch sagen. Würdest du den anderen Menschen raten, es dir gleich zu tun und ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben beziehungsweise vielleicht sogar lesen zu lassen oder ja, muss ja nicht, aber vielleicht für sich selber das aufzuschreiben, was man in der Jugend erlebt hat?
Also wir alle sind sehr unterschiedlich. Ja. Mir hat es sehr viel gebracht. Ob es bei jedem und jeder jetzt einen Effekt hätte oder ob überhaupt die eine Motivation besteht, das kann ich nicht beurteilen. Dafür sind wir, glaube ich, zu unterschiedlich. Auf jeden Fall, wer so ein bisschen so wie ich gelagert ist, für den oder der kann das eine Menge bringen.
Also wem es was gebracht hat, war der Mutter eines Freundes von mir. Die ist mittlerweile 87 Jahre alt und die war ja bei der ersten Lesung anwesend und war so begeistert. Sie selber stammt auch aus Neeze ganz ursprünglich. Und sie hat mir hinterher ja erzählt, dass die auch überlegt, ihre eigenen Geschichten aus ihrer Kindheit und Jugend aufzuschreiben. Und als ich jetzt neulich meinen Freund Norbert, heißt er, getroffen habe, habe ich ihn nochmal darauf angesprochen. Hat er gesagt, ja, meine Mutter, die hätte sich jetzt, also seine Mutter hätte sich jetzt sogar einen Coach besorgt, der ihr hilft, ihre Lebensgeschichte zu notieren. Wie findest du das, wenn du das hörst?
Ja, das finde ich natürlich, wenn es tatsächlich so diese Motivation aus der Lesung herauskam, berührt mich das auch. Und ich finde es auch toll, dass wenn man die eigene Kindheit noch mal Revue passieren lässt, dass das Leben dann im Rückblick auch sich abrundet in irgendeiner Form.
Oh ja, kann ich aus eigener Erfahrung, also ich schreibe auch immer mal wieder, obwohl ich 58 Jahre erst bin oder schon bin. Und das kann ich eigentlich auch bestätigen, dass man durch die Reflexion dann auch nochmal andere Blickwinkel auf das, was man erlebt, erlangen kann. Du bist ja auf einem bäuerlichen Anwesen groß geworden. Was ich dich nie gefragt habe, bist du eigentlich Einzelkind?
Ich bin Einzelkind insofern, dass ich der einzige Sohn, leibliche Sohn meiner Eltern bin. Meine Eltern haben, als ich 16 war, noch mein Pflegekind aufgenommen. Ah. Und man könnte jetzt von einer späten Pflegeschwester sprechen.
Ah, okay. Hast du noch Kontakt zu dem Pflegekind?
Habe ich nicht, weil wir so komplett unterschiedlich sind.
Hm. Und auf dem Hof gab es ja sehr viele Tiere, Schweine, unter anderem diverse Vögel und Kühe. Wie wichtig waren oder sind eigentlich Tiere für dich? Hat das eine Rolle gespielt, dass du alleine warst?
Also sie hatten einen großen Stellenwert in meinem Leben, weil sie waren für mich immer sowas wie Tröster, ist jetzt vielleicht so emotionale Fixpunkte. Ich konnte mir sowas ich konnte ihnen immer Zärtlichkeiten geben und das kam ja dann auch zurück von einigen Tieren. Und fand das immer toll, mit Tieren umzugehen. Und das war dann, ich habe es ja in meiner Geschichte erwähnt, was vielen vielleicht als unrealistisch vorkam. Ich hatte eine Bachstelze, die aus dem Nest gefallen ist, aufgepäppelt und die war tatsächlich vollkommen zahm und ist mir draußen immer nachgeflogen, saß auf der Schulter und was man vielleicht nicht so ohne weiteres erwarten so kann.
Ja, von einem Vogel, ne?
Also von einem Vogel. Und wenn ich jetzt mit meinem jetzigen Haustier, das ist so ein kleiner Hundemischling.
Emmy,
genau. Emmy hat also bei mir komplette Freiheiten und läuft eigentlich immer frei neben mir herum, auch im größten Gewühl der Stadt. Mhm. Und ich habe das Gefühl, einen glücklichen Hund zu haben. Das macht mich auch froh.
Mhm. Ich glaube, du hast vorhin schon gesagt, in welchem Alter hast du mit dem Schreiben begonnen eigentlich? Nee, das hast du nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wann deine Geschichte beginnt sozusagen, in welchem Alter. Aber wann hast du angefangen zu schreiben? Also,
ich habe so zarte Versuche schon relativ als junger Erwachsener gemacht, um Dinge auch zu bewältigen. Das war aber alles völlig geheim. Und ich habe, das war dann so geheim, dass ich es versteckt habe und selber nicht wiedergefunden habe.
Das kenne ich.
Und dann später kam Berufsleben, Familienleben, ganz viel eingebunden sein und wenig Zeit. Und da habe ich kaum was gemacht. Und dann als Rentner kam es dann dazu, dass ich mich wieder intensiver dem Schreiben gewidmet habe und so ein paar Projekte angefangen habe.
Und ist es heute wichtiger als damals? Oder ist es eine Suggestivfrage? Fragt man eigentlich nicht. Fragt man so, welchen Stellenwert hatte es damals und welchen Stellenwert hat es heute?
Das Schreiben, schon damals meine ersten zarten Versuche, waren mir wichtig, wie gesagt,
wegen der Bewältigung. Und die heutigen Versuche, da habe ich halt die Zeit. Und innerhalb dieser Zeit, die mir zur Verfügung steht, kann ich da ganz großzügig Zeit für das Schreiben anwenden.
Das ist gut. Schreibst du denn gerade an was? Du musst nicht verraten, was.
Wäre natürlich doch, schön. Mach ich so. Ich habe eigentlich nur zwei Projekte, die ich für gelungen halte. Das ist einmal das Haus meiner Kindheit und das andere heißt Flucht nach Berlin. Und da werden halt relativ familiär intime Dinge auch angerissen. Und diese beiden Geschichten versuche ich jetzt zu einer Geschichte zu machen und daraus ein Buchprojekt zu starten. Ja.
Dann sind wir gespannt auf die Fortsetzung von Das Haus deiner Kindheit, beziehungsweise die Lücken, die da gefüllt werden. Okay. Dein Schreibstil, das ist mir ja gleich am Anfang aufgefallen, und das hat mich ja auch so eingenommen für deinen Text, der ist ja sehr fotografisch genau. Wie kommt das eigentlich? Also hast du so ein gutes Gedächtnis oder lag es daran, dass du früher einfach nicht so Fernsehen konntest oder nicht so viel oder ihr noch keinen Fernseher hattet oder es so wenig Ablenkungen gab, dass man sozusagen sich immer wieder mit den gleichen Dingen beschäftigt hat und dadurch sich das so eingeprägt hat. Also das ist ja wirklich irre.
Also nachdem mir das auch andere Freunde gesagt haben, musste ich mir selber mal Gedanken machen, denn sonst habe ich eigentlich kein gutes Gedächtnis. Also warum denn gerade aus der Kindheit? Dann habe ich mir das so erklärt, dass ich in meiner Geschichte nicht aus der heutigen Sicht auf die Kindheit damals geblickt habe, sondern mich in meine Kindheit, in mich hineinversetzt habe als den Manfred, als er so klein war. Mhm. Und was hat er denn da gesehen? Und dann kamen diese Einzelheiten. Zu Anfang waren das wirklich nur so einzelne Erinnerungsinseln und die haben sich mit dem Schreiben dann immer mehr zu größeren Flächen verdichtet, würde ich sagen.
Mhm. Könntest du das Anwesen deiner Eltern mit den verschiedenen Gebäuden, könntest du das aus dem Kopf so aufzeichnen?
Ich habe das jetzt im Kopf, aber bei der Umsetzung habe ich schon immer totale Schwierigkeiten gehabt, mich irgendwie künstlerisch, zeichnerisch oder malerisch irgendwie auszudrücken. Deswegen wäre das nicht schön. Okay.
Du hast es ja mit Worten beschrieben, also vom inneren Auge entstehen beim Lesen ja auch wunderbare Bilder. Da muss man das nicht auch noch malen können. Es war einfach nur, um das nochmal so zu vertiefen, weil in mir sind beim Lesen wirklich starke Bilder entstanden, sodass ich das Gefühl habe, ich war schon in diesem Haus. Ja, also das ist wirklich phänomenal. Ein bisschen anderes Thema in dem Text, den du geschrieben hast, Das Haus meiner Kindheit, wird ja ein Comic erwähnt, nämlich Huckleberry Finn. Das hat mich ja ein bisschen überrascht, so wie du deine Eltern beschrieben hast, dass da überhaupt ein Comic plötzlich auftauchen durfte, den du lesen durftest. Hast du denn außer Huckleberry Finn noch andere Comics gelesen oder lesen dürfen?
Also das hat mich im Nachhinein selber überrascht. Ich weiß auch nicht, wie dieser Comic in unser Haus gekommen ist. Und ich sehe diesen Comic auch immer nur in Verbindung mit meinem Opa, der mir tatsächlich vorgelesen hat aus diesem Comic. Mhm. Und er war auch der Einzige, der mir mal irgendwas vorgelesen hat. Später, muss ich gestehen, habe ich nicht Mickey Mouse, sondern Fix und Foxy gelesen. Es gab immer so diese beiden Pole von Leuten, die Mickey Mouse lasen, ja, genau. Und von denen, die Fix und Foxy lasen. Und
dann gab es natürlich noch die Donald Duck-Leser, ne?
Okay. Okay, ja. Die zu dieser, mein Freund Friedhelm gehörte zu den Mickey Mouse Lesern und Donald Duck Lesern und da durfte ich dann auch mal reingucken.
Immerhin. Es war alles noch in der Vor-Asterix-Zeit, fällt mir so auf. Ich glaube, ja. Asterix
kam ja, den gab es damals noch nicht. Ja, ja. Den habe ich als Erwachsener gelesen.
Ja. Ah, okay. Du beschreibst im Text deine Initialzündung in Bezug auf das Erleben von Literatur. war unter anderem die Begegnung mit einem Text von Josef von Eichendorff, Das Leben eines Taugenichts. Ist dir dann aus dem Leben eines Taugenichts noch eine Szene im Kopf geblieben? Könntest du dich da heute noch dran erinnern?
Ja, also dazu muss man sagen, ich habe dieses gelbe Reklamheft mit 14, vielleicht auch mit 15 als Schullektüre gelesen. Und Schullektüren waren eigentlich nicht so beliebt, aber ich habe die draußen bei ganz herrlichem Wetter unter Bäumen gelesen und war wieder erwartend ganz fasziniert vom Text. Und das, die einzigen Szenen, die mir in Erinnerung sind, ist, dass vor einem herrschaftlichen Haus, nenne ich es mal, ein Pferdegespann, vier Pferde waren da vorgespannt, eine prächtige Kutsche und der Held dieser Geschichte steigt ein und fährt los über prächtige Alleen. Also sowas, er fährt los, ja, und fährt in die Freiheit. Irgendwie. Ja. Das habe ich damit assoziiert.
Ja, toll. Ja, ist ja auch so ein Aufbruch. Also wenn man das als Jugendlicher liest, ich war damals auch sehr beeindruckt von dem Werk. Ich könnte mich trotzdem nicht an die Szene erinnern, was ein bisschen peinlich ist, aber ich sollte das vielleicht mal wieder lesen. Aber ich mochte das damals auch sehr, sehr gerne.
Ich kann mich an nichts anderes erinnern, ehrlich gesagt.
Aber immerhin, gut, dass ich dich das gefragt habe. Du bist ja auf dem Dorf groß geworden. Hättest du dir auch eine Kindheit oder Jugend in der Stadt vorstellen können? Oder wie ist es, wenn du das heute vorstellst, würdest du tauschen wollen, wäre es vielleicht sogar lieber gewesen? Oder hast du das damals überhaupt nicht in Frage gestellt, weil es einfach so selbstverständlich für dich war, auf dem Dorf groß zu wohnen? Oder hast du dich manchmal in die Stadt gewünscht?
Ich war als Kind in der Stadt zwischen dem 11. und 13. Lebensjahr, als meine Eltern in Scheidung lebten, und hatte etwa da halt sehr schlimme und sehr schöne Sachen erlebt und möchte das Dorfleben nicht missen und auch die Erlebnisse, abgesehen von den schrecklichen Sachen, die ich da auch erlebt habe, in der Stadt nicht vermitteln.
Mhm. Und ja, also das Dorf, welches du beschreibst, ist ja das Dorf Neetze bei Lüneburg. Ich glaube, es hat so ungefähr 2000 Einwohner, oder? Kann das sein?
Heute hat es 2800 Einwohner und damals deutlich unter 2000 Einwohnern, als ich Kind dort war.
Ja, also doch ganz schön gewachsen nochmal.
Ja, ja.
Und wenn du dir die Entwicklung von Neetze jetzt so anschaust heutzutage, was würdest du dir denn wünschen für dein Heimatdorf? Also für die Zukunft, beziehungsweise das, gibt es etwas, was von früher, was du besser fandest, wo du sagst, das vermisst du heute, wenn du heute durch Neetze fährst? Fällt dir da irgendwas ein, wo du sagst, okay, das ist aber schade, dass das weg ist, oder eine bestimmte Atmosphäre oder wie die Leute vielleicht miteinander umgegangen sind? Oder?
Ja, was ich ganz klar vermisse, ist diese dörfliche Atmosphäre. Also es gab wirklich noch diese Kleinbauern, zu denen wir auch gehörten, oder Zuerwerbsbauern.
Mhm.
Da gab es noch einige davon, größere, kleinere. Und das Dorfleben wurde von denen auch geprägt. Also die Tiere in der Landwirtschaft waren da und heute gibt es zwei sehr große Spargelbauern, und ansonsten ist es zu einer, wie ich finde, Siedlung geworden, in die die Menschen einpendeln und die in Lüneburg oder sonst wo arbeiten. Also es hat nicht mehr so einen eigenen Charakter. Es gibt viele Dörfer, die so zu diesen Siedlungen zählen, die gesichtslos sind, wie ich finde.
Und was würdest du dir wünschen für die Zukunft von Neetze sozusagen?
Dass es nicht noch weiter zersiedelt wird.
Mhm.
Dass es noch Stätten gibt, die für Kinder einen Freiraum bieten, nicht nur auf Kinderspielplätzen.
Das fällt auf in deinem Text, ne? Dass du wirklich alles zu deinem Spielort gemacht hast, machen konntest. War halt auch noch nicht so viel Autoverkehr und genau.
Ich konnte sogar Feuersalamander noch beobachten Und neulich bin ich zu dieser ehemals Lehmkuhle nochmal gegangen und sah, dass das alles befestigt ist und dass die Salamander da schon vor langer, langer Zeit ausgebüxt sein müssen.
Haben es nicht mehr ausgehalten. Jetzt sind ausgewandert nach Feuerland oder so.
Wahrscheinlich.
Ja, in deinem Text ist ja auch viel, also ihr habt ja sehr viel selber hergestellt, selber eingemacht, Kompott und ihr habt Schweine geschlachtet und. Also in deinem Text auch sehr viel von Speisen die Rede, also vom Essen. Wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst, gibt es etwas, was darüber gerettet wurde, sozusagen an deinen Lieblingsgerichten und was du bis heute, worauf du nicht verzichten möchtest, wenn du deinen Speiseplan bestimmst?
Da gibt es einen ganz einfachen Käse. Das ist, damals nannte man ihn Harzer Käse, jetzt nennt man ihn Handkäse.
Ja, kenne ich
Der
auch.
Der wurde gegessen von meinem Großvater, von meinem Vater und wenn er dann frisch war, auch von mir damals. Das Besondere daran war, dass er manchmal auch älter wurde bei uns und dann auch schon mal so kleine Würmchen da drin rumkrabbelten. Das hat mein Großvater und Vater dann nicht so sehr gestört. Sie haben die abgekratzt und dann kam der Harzer Käse trotzdem aufs Brot. Das fällt mir ein.
Isst du denn noch gerne Harzer Käse? Also der darf auf deinem Speiseplan.
Den esse ich jetzt also in Mittelalt auch sehr gerne noch.
Inwieweit hat dein Aufwachsen auf dem Land deine spätere Berufswahl beeinflusst? Hatte das irgendwie gab es da eine, also du warst, glaube ich, in der Wasserwirtschaft tätig, ist das
ja.
richtig? Hatte das einen Zusammenhang?
Also wenn ich meine Berufs-, in Anführungsstrichen, Karriere Revue passieren lasse, dann war die nicht so sehr zielgerichtet. Ich habe anfangs Maschinenschlosser gelernt, einfach nur, um den zweiten Bildungsweg einzuschlagen, um später studieren zu können. Mhm. Also ich war ursprünglich Realschüler, bin dann über die Fachoberschule Technik gelandet bei einem Studium, das heute niemand mehr kennt, Bioingenieurwesen. Das war für mich das Studium an Naturwissenschaften, das am wenigsten technisch war.
Gibt's das bei Ingenieurwesen, ja?
Ja, das klingt. Ja, das hatte so mehrere Schwerpunkte, biomedizinische Technik, Umweltschutz und ich glaube noch ein drittes. Und es war interdisziplinär. Das heißt, man hat von ganz vielen Sachen ganz wenig gelernt. Und entsprechend war es schwierig, sich dann auf Berufe zu bewerben, zumal damals es anfing, dass auch Studenten Schwierigkeiten hatten, in den Beruf zu kommen. Es gab eine Akademiker-Arbeitslosigkeit und ich habe nach jedem Strohhalm gegriffen, mich auf ganz viele Sachen beworben, die absolut gar nichts mit meiner Vergangenheit zu tun haben.
Ich wollte gerade sagen, also Landwirtschaft wäre jetzt für dich gar nicht in Frage gekommen.
Nein.
Also der Hof deiner Eltern, der wurde dann auch irgendwann verkauft, oder?
Den hat dann meine Pflegeschwester geerbt. Und der wird jetzt in nächster Zeit wohl verkauft. Landwirtschaft, also ich war bei meinem Berufsweg. Dann bin ich über Umwege, ich habe zuerst Außendienst gemacht, einen Job gemacht, der mir überhaupt nicht gefiel. Dann habe ich gearbeitet in Hamburg in einer Sparte, bei der ich Brunnenbau und Grundtechnik zu tun hatte, die mich überhaupt nicht interessierten. Und dann durch Zufall hat mich ein ehemals Mitschüler von der Fachoberschule angesprochen, dass da ein Platz in der Wasserwirtschaft frei werden würde, ob ich da nicht Lust hätte, mich zu bewerben. Und das habe ich getan und hatte Glück, dass man mich auch genommen hat. Und dann habe ich mich etwas so in die Richtung, ich hatte ganz viele Freiheiten, weil mein Berufsfeld ganz neu in der Wasserwirtschaft war und konnte mich dann zu Themen entwickeln beruflich, die mich interessiert haben. Und so habe ich Umweltschutz, Wasserwirtschaft verwoben.
Ja, also doch irgendwie was mit Natur und Land hat es ja dann doch letztlich zu tun. Ne? Also irgendwie hat das dann schon einen gewissen Einfluss letztlich gehabt, dass du dich überhaupt mit solchen Naturthemen dann beschäftigt hast.
Ja, vielleicht dann, zumal die Natur mich dann auch immer sehr, sehr interessiert hatte.
Ja. Ja, also das kommt ja auch in deinem Text darüber, deine Beziehung zur Natur, finde ich. Also die sich da ja, also die war ja in deiner Kindheit und Jugend sozusagen sehr, sehr eng. Ne?
Ja.
War dein Vater eigentlich Soldat im Zweiten Weltkrieg? Das wollte ich dich auch immer mein mal gefragt haben.
Mein Vater ist Jahrgang 30, das heißt, am Ende des Krieges war er 15.
Ah ja, okay.
Im April hatte er Geburtstag, im Mai war der Krieg zu Ende. Aber es stand wohl tatsächlich noch, oder war noch nicht geklärt, ob nicht auch noch 15-Jährige, also nicht nur 16-Jährige, sondern sogar 15-Jährige gezogen werden zum Schluss des Krieges. Mhm. Wobei mein Opa sowas wie ein Regimegegner war, was ich ganz schön finde.
Vater deines Vaters?
Der Vater meines Vaters, ja. Der hatte wohl mit dafür gesorgt, dass Hindernisse, die aufgebaut wurden an der Brücke in Neze, über die Neze, um feindliche, in Anführungsstrichen, Panzer aufzuhalten, dass sie geräumt wurden, damit in Neze nicht noch mehr Zerstörungen entstehen. Also immerhin das.
Faszinierend. Also ja, toll, ne? Was Menschen dann so auch an relativ kleinen Sachen machen können, die dann vielleicht doch eine größere Wirkung entfalten und vielleicht auch eine Haltung zeigen.
Eine Haltung dann gezeigt haben zum Schluss. Es war ja wahrscheinlich immer noch gefährlich, weil es die harten systemkonformen gab.
Ja, denen man begegnen konnte und nicht wusste, an welcher Stelle sie einen erwischen können. Ne?
Genau.
Ganz anderes Thema. Dieser Podcast befasst sich ja auch mit den, klingt ein bisschen hochgestochen, mit den gesundheitlichen Auswirkungen von gelebter Kreativität. Also wenn man seine Kreativität lebt, geht es einem vielleicht ein bisschen besser. Merkst du da was? Gibt es da einen Zusammenhang für dich, dass du sagst, das befreit die Psyche und damit auch irgendwie, es tut mir einfach gut? Könnte ja auch sein, dass man sagt, okay, das Wühlen in Erinnerungen, das belastet mich zu sehr.
Also ich hatte im Alter so um die 60 depressive Phasen. Also die waren zum Teil auch massiv in dem Alter. Und so eine Depression ist ja eigentlich nie richtig weg oder könnte immer wieder kommen. Ich habe da zwei sehr gute Mittel dagegen gefunden. Das war einmal dieses Schreiben und zum anderen mein Hund. Und mir geht es eigentlich mit diesen beiden Dingen recht gut.
Ja, danke, dass du das mit unseren Podcast-Hörern teilst. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Gab es beim Schreiben für dich Einbrüche oder Blockaden, sodass du dachtest, du konntest nicht weiterschreiben oder musstest du da gewisse Hindernisse überwinden oder nochmal eine Nacht über bestimmte Dinge schlafen, bevor du weiterschreiben konntest? Oder ging dir das relativ leicht von der Hand?
Also das Letztere wohl, weil als Rentner hast du einfach den Freiraum. Ich war nie gezwungen, jetzt bis nächste Woche irgendein Ergebnis vorliegen zu haben. Oder ich habe mir keinerlei Zeitpunkte gesetzt und habe die Texte ungefähr 38 Mal überarbeitet.
Ja.
Ich habe das ganz locker gemacht.
Du hast ja gar keinen Druck gemacht, ne?
Ich habe mir keinerlei Druck gemacht.
Eigentlich auch ja nicht unbedingt geschrieben, um es zu veröffentlichen, sondern das ist jetzt mehr so über Umwege passiert. Ne?
Und dadurch, dass ich so dieses positive Feedback von Freunden hatte, die das so gut fanden, hatte ich auch keinerlei Bedenken, als du es dann gelesen hattest öffentlich. Ich dachte, das wird schon in Ordnung.
Ja. War es auch. Ja, also ich sage jetzt schon mal wirklich danke für dieses tolle Interview, für deinen Text und für deine Offenheit, dass du so viel mit uns teilst, was vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer ja von Wert sein kann, sich vielleicht auch einfach mal hinzusetzen, sich ein paar Gedanken zu machen und zu schreiben oder zu tanzen, zu spielen, zu singen. Gibt es irgendwas, was ich dich jetzt heute nicht gefragt habe, was du noch loswerden möchtest? Genau.
Ich überlege. Also alle, die so ein bisschen in meiner Situation sind, also Rentner sind oder viel Zeit haben, vielleicht irgendwie noch was aus der Vergangenheit aufzuarbeiten haben, würde ich raten, das mal so zu versuchen zu schreiben, wie ich das gemacht habe.
Ja, ist jedenfalls ein wunderbares Ergebnis bei rausgekommen. Das Haus meiner Kindheit. Wir haben das ja auch als Hörbuch aufgenommen und ihr werdet Gelegenheit haben, Zugang dazu zu finden. Ja, Manfred Schulze aus Neetze, ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses Interview, dass du dich bereit erklärt hast, hier im Podcast Ich pack's zur Verfügung zu stehen, von dir zu erzählen, von deiner Kindheit zu erzählen, von deinem Text zu erzählen und freue mich auf alles Weitere, was da kommt und dann wünsche ich dir alles, alles Gute und ja, tschüss.
Ja, tschüss. Dankeschön für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer dieses Podcastes, ich pack's, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart und dann freue ich mich auf ein nächstes Mal. Bis bald, euer Martin. Ja, und ein großer Dank geht natürlich auch an das Utopia in Lüneburg, an Kerstin Blumberg für die technische Einweisung und an Corinna Krome und ihr gesamtes Team von Utopia Lüneburg, in dessen Podcast-Studio wir zu Gast waren.
Nehmt's ganz lax, meine Hände sind wie Wachs und ganz bestimmt ich pack's.